Ganz herzlich willkommen zur letzten Sitzung nach den drei Sitzungen What is Racism Today? The Nation Form Histories and Presidents and Rethinking Class and Class Politics Today. Und ganz herzlichen Dank, dass Sie so früh an einem Samstag hierher gekommen sind. Ganz herzlichen Dank auch an die Organisatoren dieses wichtigen und auch sehr spannenden Symposiums. Es ist sehr einzigartig, insbesondere in einem deutschen Kontext und auch wirklich sehr, sehr wichtig und gebraucht. In dieser letzten Sitzung nun mit dem Titel Konjunkturen von Rassismus, moderiert von David Theo Goldberg und mir, Vanessa Thompson, werden wir uns auf die konjunkturelle Analyse von Rasse, Klasse und Nation in der Gegenwart von Unsicherheit und Unruhe konzentrieren. Als David und ich diese Themen diskutiert haben, kam das Thema Unsettlement, also Unruhe, recht schnell als ein heuristisches Mittel ans Tageslicht. Und in diesen unruhigen Zeiten ist das Konzept Unruhe, diese besondere Unruhe, die nicht nur sich auf Rasse, Klasse und Nation bezieht, sondern auch auf die gegenwärtige genealogische Schnittstelle der beiden. Und in einer Zeit globaler Unruhe sehen wir die Wiederholung früherer Strukturen und Atmosphären von autoritärem Nationalismus und seiner Beziehung zu neoliberalem Kapitalismus und auch eine Restrukturierung der globalen Ökonomie, der globalen Expansion von Sicherungen und Bestrafungen von racialisierten, armen und untergeordneten Gemeinschaften. Geopolitische, mörderische Strukturen, die Millionen von Menschen enteignen, die Menschheit und die Erde zerstören. Und in diesen Zeiten müssen wir eine neue Lesung von Balibars und Wallersteins Race, Nation und Class ganz, ganz dringend auf die Tagesordnung setzen. Nicht nur, um zu theoretisieren und zu kritisieren, was es in der kapitalistischen Welt und in dem System zu kritisieren gibt, sondern auch, um die rassischen, sozialen und auch gegenderten Verträge neu zu diskutieren. Das wurde gestern schon diskutiert. Wie werden Rassismen heute produziert und reproduziert im globalen Kapitalismus? Wie können wir erneut die Beziehung zwischen existierenden Unsicherheiten zwischen Rasse, Klasse und Nation re-theoretisieren? Welche Rolle spielt Gender? Wie beeinflussen Rasse, Klasse und Nation reproduktive und produktive Beziehungen globalen Kapitals? Was sind die derzeitigen Konjunkturen von Rassismen in Bezug auf Veränderungen in den Nationalstaatensystemen auf der einen Seite? Und was würde eine erneute Lesung von neu aufkommenden Faschismen bedeuten, durch die Brille von Rasse, Nation und Klasse gesehen? Wir wollen uns auch anschauen, wie Digitalisierung und die digital gesteuerten Welten diese Fragen neu beeinflussen. Und das sind Fragen, die wir uns im Fokus Unruhe, Unsettlement anschauen wollen. Wir werden fortgehen von einer Diskussion der derzeitigen Konjunkturen von Rassismus in Bezug auf Klassenbeziehungen und Nationalismen. Wir wollen uns auch mit Gegenmaßnahmen befassen und mit Widerstandsmöglichkeiten in diesen Zeiten globaler Unruhe. Wir haben versucht, dieses Panel hier konjunkturell aufzubauen. Wir haben die Teilnehmer der verschiedenen Plattformen Rasse, Klasse, Nation hier zusammengebracht. Natürlich haben wir uns auch angeschaut, was sie für eine Expertise mitbringen. Wir haben dann drei Slots zusammengebaut und wir werden ganz kurze Image-Prompts haben, Bilder, die unsere Panelisten vorstellen. Der erste Slot heißt Uncertainties and Unsettlements, Migration, Religion and Free Speech. Und es freut mich sehr, hier willkommen zu heißen Raquel Gutierrez Aguilar, Baidik Bhattacharya, Sharam Khosravi und Sandro Mesadra, hier an der Diskussion teilzunehmen. Und jetzt schauen wir uns die Bilder kurz an und beginnen dann mit der Diskussion. Morgen. Willkommen an diesem warmen, windigen Samstagmorgen. Ich wollte eine weitere Frage aufwerfen für diese Sitzung hier am Tisch. Und zwar die Frage, was Entitlement Racism genannt wird. Entitlement Racism befasst sich mit der Frage, wie die, die durch Rasse privilegiert sind, oder die selbsternannten Privilegierten, die sich also eine Lizenz geben, sagen zu können, was sie wollen, um andere zu erniedrigen, die sie nicht mitnehmen. Und die Frage ist, können wir darüber sprechen, wie sich das entfaltet in Bezug auf Migration, aber auch in Bezug auf Kämpfe gegen die Wiederkehr einer Unsicherung und auch einer Austerität, also die Bedingungen, die hier herrschen, auch wenn es um freie Meinungsäußerung geht. Könnten wir das letzte Video auch noch zeigen, was wir heute Morgen hinzugefügt haben, bitte?
What is this depraved mentality? I have no answers for it. I have no answers for it.
Just add one more thing here.
Noch eine weitere Angelegenheit. Wir haben mit Herrn Gilmore heute Morgen gesprochen und da ging es um die Aussage, ihr habt eure Tatsachen, wir haben unsere Gefühle, oder man könnte sagen, ihr habt eure Tatsachen, wir haben unsere Gefühle oder unsere alternativen Fakten oder sogar alternative Realitäten. Und das ist etwas, das wir hier noch einbauen wollen in den Komplex um freie Meinungsäußerung mit im Bezug auf Flüchtlinge oder im Kontext mit Flüchtlingen. Wir haben nun hier ein offenes Panel. Wir sind offen für Fragen. Ich würde gerne noch mal zurückgreifen auf das letzte Video aus Panjimpri in Indien. Das Video wurde gemacht von Studenten einer Universität in New Delhi. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir derzeit eine sehr rechtslastige Regierung haben. Wenn wir über Rassismus sprechen, realisieren wir oft nicht, wie sich das auswirkt. Es sind keine direkten Auswirkungen des Rassismus, aber es sind so Rückkopplungen zum Imperialismus, die uns diese hinduistische Idee in Indien aufdrücken wollen. Und es gibt Widerstand gegen diese rassistischen Ideen in Indien. Und das kommt von Studenten an den Universitäten. Und das sehen Sie auch, haben Sie in dem Video gesehen, Sie werden brutal angegriffen vom Staat. Sie produzieren solche Videos. Und was Sie damit sagen, was ich nochmal sagen will, ist die Sprache, die Sie dort verwenden. Azadi, das Wort bedeutet Freiheit. Das ist aber aus einem ganz anderen Kontext entnommen, und zwar aus dem Kampf, der in Kaschmir stattfindet, das ja zum Teil von Pakistan, zum Teil von Indien besetzt ist. Und die Kaschmiris fragen nach Azadi, nach Freiheit. Und die Studenten machen sich diese Sprache zu eigen. Und sie sagen, es gibt Zeichen, die darauf hindeuten, dass sie sagen, sie wollen Azadi, also Freiheit vom Kapitalismus, von verschiedenen rassistischen Ideen, ideologischen Ideen, von der Patriarchie. Und ich habe also nun über verschiedene Formen nachgedacht, wie Rassismus reproduziert wird. Man ist nicht unbedingt explizit rassistisch. Es ist nicht unbedingt eine rassistische Distinktion hier. Aber was versucht wird, ist, den Rassismus durch Religion zu reformulieren. Und religiöse Minderheiten wie Christen und Moslems leiden seit 40 Jahren darunter. Und das ist vielleicht ein Denkansatz, den wir hier berücksichtigen könnten. 2 Minuten. Grenzen, Freiheit der Meinungsäußerung, Azadi, das persische Wort für Freiheit. Dieses Azadi sieht man auch in Flüchtlingslagern im Balkan. Wenn Asylbewerber an Wände schreiben, da sieht man dieses Wort. Und Fatah im Arabischen steht für Offenheit. Das haben wir in Damaskus ganz oft auf den Straßen gehört. Und Kaschmir, Delhi, Teheran, Damaskus sind so mit den europäischen Ständen verbunden. So werden Proteste miteinander verbunden. Und die Menschen zeigen, dass es grenzübergreifend, ohne Dokumente, grenzübergreifend hier eine politische Agenda gibt, ein politisches Moment. Und es wird nicht gesehen, oder Grenzen werden von Hunderttausenden von Menschen in diesem Kontext gar nicht gesehen. Und das ist ganz wichtig. Und das ist der Widerstand. So sind die Protestaktionen miteinander verbunden. Nochmal zurück zur freien Meinungsäußerung. Möchte ich noch etwas hinzufügen? Nach 30 Jahren in Europa höre ich Beschwerden jeden Tag über uns. Ich weiß nicht, warum es keine freie Rede, keine freie Meinungsäußerung gibt. Und ich möchte Ihnen nun eine persönliche Geschichte erzählen. Die ist aber gar nicht persönlich, sondern das ist eine Geschichte, die zur europäischen Geschichte gehört. Im Jahr 91 wurde ich in Schweden angeschossen von einem Rassismus. Ich habe immer noch Stahlteile in meinem Gesicht. Und ich habe einen Brief aus dem Gefängnis bekommen von Laserman, so nennt sich der Mann, der mich angegriffen hat. Er hat mir also aus dem Gefängnis geschrieben und er schrieb, lieber Shahran, nimm das nicht persönlich. Das war, was ich getan habe, war eine Kritik gegen die schwedische Migrationspolitik. Und das ist die Freiheit der Meinungsäußerung. Er hat sich die Freiheit genommen, die Immigration zu kritisieren, indem er auf Menschen schoss. Er hat 10 weitere Menschen angeschossen, eine Person starb. Und für mich ist freie Meinungsäußerung, das ist die Frage, wie kann man rassisierte Körper tatsächlich auf das Schlachtfeld bringen, um Immigration zu diskutieren. Warum sollten wir den Preis bezahlen? 2 Minuten, das war's. Ich weiß wirklich nicht, was ich daraufhin jetzt sagen soll, aber ich habe über Mexiko nachgedacht. Und was ich sagen möchte ist, oder was ich fragen möchte ist, die Mexikaner emigrieren in die Vereinigten Staaten, sehr viele von ihnen. Und jetzt haben wir diesen Präsidenten, der Mexikaner hasst und Mexikaner wegschicken will und all das. Und das Problem in Mexiko ist nun, dass es einen Moment gibt, wo wir einen sehr seltsamen Nationalismus sehen oder erfahren, weil Menschen, die eigentlich für diese Wiederbesetzung der mexikanischen Territorien stehen, sich jetzt in die Flagge wickeln und sagen, die Vereinigten Staaten sind wieder der Feind. Und das war ja schon immer das Problem des mexikanischen Nationalismus, dass es zu eng an den Vereinigten Staaten dran ist und dass man also immer sagen kann, da sind die Schlechten, die Bösen und wir sind die Verteidiger. Und deswegen glaube ich, dass Nation, das ist für mich ein problematischer Begriff oder ein Problem. Das habe ich gestern schon gesagt. Und ich weiß auch nicht, wie wir damit umgehen können oder sollen. Aber ich glaube, es ist ein ganz dringendes Problem. Ja, so ist es. Die Vereinigten Staaten unter der derzeitigen Regierung vor allem haben den Mexikanern sehr viel Grund gegeben, die USA als ihren Feind zu sehen. Das muss man sicherlich nicht betonen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses Konzept Asadi, Freiheit. Und etwas heraufbeschwören, nämlich die Art und Weise, wie Freiheit besungen wird, wie dieses Wort gesungen wird in Demonstrationen von Migranten, von Flüchtlingen. Überall auf der Welt, aber insbesondere in Europa. Dieser Begriff wird in vielen verschiedenen Sprachen gesungen, gerufen. Normalerweise ist es so eins dieser Catchwords, dieser Slogans, vor allem unter Migranten und Flüchtlingen. Und über die Sprachen hinaus ist es auch der Ton, die Leidenschaft, die in diesen Gesängen, die diesen Gesängen innewohnt, die ist es, was mich wirklich bewegt. Und eben auch die Bedeutung dieses Konzepts von Freiheit unterstreicht. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück zu den ersten 3 Bildern, die wir gesehen haben. Zunächst hatten wir auf einer Landkarte diese verschiedenen Flüchtlingscamps, diese Lager gesehen, wir hatten ein Schiffswrack und wir hatten Stacheldraht. Und das ist eine sehr effektive Darstellung der Mittel in diesem Kontext nach der Suche nach Freiheit und nach diesem Clash. Das ist ein sehr starkes, oder sind alles starke Bilder einer der wichtigsten politischen Fragen, mit der wir uns beschäftigen müssen. sind nun diese Bilder von Stacheldraht, von Flüchtlingslagern, von gesunkenen Schiffen einfach dazu da, um von einer Art Closure zu sprechen? Geht es darum, Migranten und Flüchtlinge auszuschließen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und meine vorsichtige Antwort wäre, nein, das ist eigentlich nicht der Fall. Worum es hier geht, ist eher die Produktion von Bedingungen für die Inklusion von Migranten und auch Flüchtlingen in die europäische Gesellschaft. Und diese Bedingungen, diese Konditionen werden immer schwieriger und härter. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, das Konzept, das David auch in der Einführung genannt hat, dieses Entitlement Racism, also Vorrechte begründender Rassismus, das ist doch eigentlich eingebettet in die europäische Gesellschaft oder in europäische Gesellschaften. Und gestern haben wir das Thema Klasse diskutiert. Auch im Kontext der derzeitigen Realität. Klasse, Arbeit in jedem europäischen Land. Also dieser Entitlement Racism, dieser Rassismus erinnert mich so an dieses Bild der Weißen, der Vorrechte begründenden Weißen aus den 30er Jahren. Und das war doch eine Grenze, die da stand. Es sind externe Grenzen, die wir gesehen haben hier in den Bildern. Und dann gibt es diese andere Art der Grenzen, die auch sehr fest sind und potenziell tödlich sind. Und die liegen im Inneren der europäischen Gesellschaften. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Aufgabe, das zu diskutieren und zu thematisieren.
Nun, wir haben ja hier zwei Konzepte, die miteinander im Widerspruch stehen. Konzepte der Freiheit. Zum einen haben wir die Freiheit der Rechte als Einzelner und dann Freiheit als Befreiung. Das Streben nach Befreiung nicht nur des Einzelnen, sondern auch jener, mit denen man verbunden ist, in einem Geflecht von Widerstand gegen Unterdrückung. Ja, wir sprechen ja auch über die Konjunkturen und wir sehen diese tatsächlich aktiv, insbesondere wenn wir nachdenken über die Migration, über das, was zuvor schon erwähnt worden ist, nämlich die Frage, wie Rassismus in Verbindung steht mit Migration und verbunden ist mit Religion. Das wurde ja auch schon aufgegriffen im Buch. Wie ist Religion eine Vorbedingung auch von Rassismus? Wir sehen das aber auch in den Bewegungen der Flüchtlinge. Es gibt ja so viele Abschnitte, die hier nach vorne treten, nicht nur in Bezug auf die Abschnitte der Identität, sondern auch der Kämpfe. Wir haben gehört über die Freiheit, Bewegungsfreiheit, der Kampf für vernünftige Lebensbedingungen, Unterkunftsbedingungen. Und hier sehen wir wiederum die Konjunkturen der aktuellen Kämpfe am Werk. Und was auch interessant ist, und das wurde auch gestern schon angesprochen, ist die Frage, wie wir Gemeinsamkeiten in diesen Kämpfen definieren, finden können. Und vielleicht möchten Sie dieses Thema aufgreifen. Das wurde ja schon kurz angesprochen gestern. Und nach dieser kurzen Runde, denke ich, können wir dann auch die Bühne öffnen für Fragen aus dem Publikum. Ja, ich möchte etwas auf den Tisch legen als Punkt. Nämlich das Thema Krieg. Krieg, das hat ja sehr viel zu tun. Ich kann über den aktuellen Augenblick gar nicht nachdenken, ohne auch darüber nachzudenken, dass wir uns im Krieg befinden. In Mexiko gibt es einen Krieg. Und die Zahlen, die sprechen einfach für sich. Wir denken gar nicht daran, dass es sich um einen Krieg handelt. Und da ich klinke, darin liegt auch das Problem. In Syrien gibt es den Krieg, in anderen Orten auf der Welt gibt es Kriege. Kriege, die mindestens drei Dimensionen enthalten. Sie sind amorph. Wir kennen die Feinde nicht in diesen Kriegen. Die Feinde in Mexiko sind gemeinhin als die Drogenhändler bezeichnet worden, aber diese Feinde töten uns. Es ist also ein Krieg, der in einer formell demokratischen Periode stattfindet. Wir haben jede Teile der Gesellschaft, die nicht zählen, die man töten kann, und jene, die mehr zählen. Also wir sehen also diese beiden Realitäten, egal wo wir hinschauen. Und dann gibt es die dritte Dimension, den dritten Aspekt. Es gibt dieses Verschwinden als wesentliches Thema. 36.000 Mexikaner sind verschwunden. Das ist die offizielle Zahl. Das sind mehr als während der Militärdiktatur in Argentinien. Und wir wissen da gar nicht, was dahinter steckt. Wir versuchen herauszufinden, wie wir damit umgehen können, wie wir das zum Halten bringen können. Und ich denke, das Thema Rassismus hat sehr, sehr viel zu tun mit diesen Grenzen, mit diesen Keilen, die in die Gesellschaften hineingetrieben werden. Also Verbindungen zu knüpfen, zu lernen, wie wir einander zuhören können, voneinander lernen, wie wir miteinander sprechen können, wie wir ein gemeinsames Verständnis entwickeln bezüglich dessen, was wirklich passiert, das ist sehr, sehr wichtig in Mexiko. Und das möchte ich einfach als Diskussionspunkt auf den Tisch legen. Ja, ich möchte nun das Publikum einladen, Fragen zu stellen, Kommentare zu geben. Wir haben noch 15 Minuten, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Teil. Stellen Sie Ihre Fragen. Wir werden diese Fragen einsammeln und dann den Podiumsteilnehmern zur Beantwortung vorlegen. Ja, man bringt Ihnen ein Mikrofon. Ja, das hat mich sehr berührt, was Sie gerade gesagt haben. Und ich glaube, das ist auch Teil unserer aktuellen Bedingungswelt. Nicht nur, wie wir als Intellektuelle das definieren, was vor sich geht aktuell, sondern auch, wie wir als Aktivisten und Intellektuelle für uns eine Antwort überlegen, wie wir uns engagieren können, unter welchen Bedingungen wir uns engagieren können. Und Sie haben etwas Allgemeineres noch definiert als den Fall Mexiko alleine. Es geht hier um die Gewalt, Gewalt als Problem. Wir können das jetzt nicht definieren als ein Problem des 20. Jahrhunderts. So dass wir sagen, na, wir haben die kapitalistische Klasse, die bürgerliche Klasse, die deutschen Aggressoren. All diese Konzepte, die wir im 20. Jahrhundert verwendet haben zur Definierung der Bedingungen, sie waren vielleicht nicht ganz geeignet und hundertprozentig passend, aber sie passen heute überhaupt nicht mehr als ein Weg der Definition des wirklichen Problems. Was wir hier in Mexiko sehen, die Drogenhändler als Feinde, beschreibt ja eine allgemeinere Bedingung. Wir haben nicht mehr die Bedingung des Weltkrieges, wo wir Fronten haben zwischen den feindlichen Kräften, wo wir entsprechende Kriegsregeln haben, die definieren, wie wir agieren. Der Feind wird der Nachbar, wird vielleicht sogar zu verorten sein innerhalb unserer selbst. Und das sind die neoliberalen Bedingungen, die es uns erlauben, dass diese Kämpfe sich widerspiegeln in den Mikroprozessen, denen wir ausgesetzt sind. Ja, ich könnte so viel mehr sagen zu dieser Problematik, aber was Sie dort als mexikanisches Problem definiert haben, ist in der Tat eine Bedingung, die auch für uns gelten. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen mit Studenten zu tun haben. Wenn Studenten zu Ihnen in die Sprechstunden kommen, dann sehen wir die Probleme von Depressionen, von Traumata, die viel häufiger zur Sprache kommen als die fachlichen Themen. Wir haben hier die Erfahrung von Angst, von Depression, und darüber müssen wir sprechen. Ja, wir können vielleicht über die Verbreitung von Bürgerkriegen sprechen. Es handelt sich hierbei um Kriege, wo Konzepte miteinander in Konflikt stehen bezüglich der Frage, wie wir in der Welt leben, zusammen, gegeneinander. Eine Bedingung, die verschiedene Ausprägungen annehmen an unterschiedlichen Orten. Das ist charakterisiert worden als Drogenkrieg in Mexiko, obwohl dort andere Dinge ebenfalls passieren. Und dieser Krieg sähe anders aus, woanders würde sich darstellen als Krieg gegen Flüchtlinge, gegen Migranten und so weiter. Wir sitzen hier und unterhalten uns über diese Bilder der Grenzüberschreitung der Grenzen. Tausende von Menschen überqueren die Grenzen ohne Papiere. Sie warten nicht auf unsere Theorien oder das, was wir zu sagen haben, sondern sie zeigen uns schon die Utopie, über die wir sprechen. Sie zeigen uns, dass eine grenzenlose Welt möglich ist, denn sie leben diese. Wir sprechen darüber, aber sie leben sie. Sie erkennen diese Grenzen einfach nicht an, überqueren sie ohne Papiere. Und ich denke, wir sollten darüber nachdenken, was wir von Ihnen lernen können. Nun, das ist eine bisschen verstörende Utopie. Nein, das ist natürlich nicht Utopie im Sinne einer perfekten Welt, sondern eine Utopie. Wir haben ja immer diese Frage uns auf die Fahne geschrieben. Ist eine grenzenlose Welt, eine Welt ohne Grenzen möglich? Aber sie wird ja schon praktiziert, diese Welt. Und deswegen habe ich den Begriff Utopie hier ins Spiel gebracht. Ich möchte etwas sagen zu dem, was in der Universität in Chicago passiert, in Bezug auf die Meinungsfreiheit an der Universität Chicago. Sie hat sich ja dargestellt als Verteidiger der Meinungsfreiheit, eine absolute Freiheit der Rechten zu sprechen. Die Verwaltung verhindert Proteste, weil sie sagen, und sie sagen dabei, dass Proteste Meinungsfreiheit verhindern. Und Bannon wurde dort eingeladen. Viele Studenten und Mitglieder des Lehrkörpers haben dagegen protestiert. Es ist wichtig zu verstehen, dass egal wie das Ergebnis des Protestes aussieht, Bannon wird gewinnen, denn er beginnt entweder diese Plattform und kann sprechen, oder er kann sagen, nun, ihm wurde die Meinungsfreiheit verwehrt durch linke Politik an der Universität. Was hier also auf dem Spiel steht, ist nicht nur eine Politik, sondern herauszufinden, wie wir das diskursive Terrain wieder erobern können. Und eines der Dinge, die ich erkannt habe aus dem Gespräch, war, dass dieses erste Amendment in den USA gar nicht dieses Element der Meinungsfreiheit hatte. Das kam erst in den 1920er Jahren auf, als Teil der Arbeitskämpfe. Die SLU musste dann eine Entscheidung treffen, wie diese Nazi-Redefreiheit aufgenommen werden konnte im Kontext der freien Meinungsäußerung, um den Arbeiterbewegungen die Meinungsfreiheit gewähren zu können. Und gleichzeitig gab man damit auch eine Bühne den rechten Bewegungen. Manuela, vielleicht sammeln wir einige der Fragen zunächst, bevor wir sie beantworten. Also wahrscheinlich steht das, was Sie gesagt haben, ist sehr, sehr wichtig. Aber es gibt so viel auf dem Tisch und ich möchte noch einmal zurückkommen auf das, was Shahram Khosravi gesprochen hat, die Möglichkeit, aus Gründen der Meinungsfreiheit jemanden anzuschießen oder gar zu erschießen. Wir haben ja gesprochen über Rasse, Nation und Klasse und was wir heute sehen, ist die Macht des Staates. Wenn wir über den Nationalstaat nachdenken, dann tun wir so, als wäre der Nationalstaat eine natürliche Angelegenheit. Wir verstehen dessen Möglichkeit, den Einzelnen zu verletzen und wir stellen uns gleich mit dem Staat. Ich als Bürger kann agieren gegen Flüchtlinge, ist so der Gedankengang. Wie wird die Nation als Idee, wenn wir Nationen auffassen als Gesellschaft, wie in diesen Protesten, die zum Ausdruck gekommen sind, die Menschen haben eine gemeinsame Stimme, aber werden dennoch anerkannt als nicht der Nation zugehörig, weil die Nation einen anderen Diskurs hat. Wie können wir diese Verbindung definieren zwischen Staat und Nation, wenn wir dort innerhalb der Nation Gruppen haben, die gleichzeitig Zugang haben zur Meinungsfreiheit und gleichzeitig mit Gewalt agieren und diese Aktionen rechtfertigen? Und jemand, der Schutz sucht, wird aufgefasst als Vergewaltiger, als jemand, der gewalttätig Grenzen überschreitet. Wer hat die Privilegien in der Hauptsache aus dieser Staatsform? Vielleicht sollten wir über den Staat nochmal nachdenken, kritisch, im Zusammenhang mit dem Konzept der Nation. Manuela. Ja, herzlichen Dank für dieses Podium. Und mir liegen zwei Dinge am Herzen. Einmal die Frage der Meinungsfreiheit. Da gibt es ja unterschiedliche Herausbildungen. Es gibt immer eine doppelte Methode, die in Anspruch genommen wird von den Rechten. Sie sagen immer, es gibt ein Tabu, Dinge zu benennen und von daher wäre es ein Akt des Widerstandes, Dinge zu äußern, die rassistisch sind, die rechtsaußen verortet sind. Und Mark Graham hat ja gestern etwas beschrieben, als er sprach über die digitale Gesellschaft und über die Frage, wie wir das dargestellt haben als eine disruptive Wirtschaft. Marx hat gesagt, dass es nicht rechtlich okay ist, was Menschen tun. Die Arbeiter haben keine Optionen. Sie wissen gar nicht, an wen sie sich wenden können, um ihre Arbeiterrechte einzuklagen. Und das ist eigentlich Analogie zur Situation der Migranten und zur Migration insgesamt. Was aber interessant ist in Bezug auf den rechten Diskurs, ist, dass wir sie auffassen können als disruptive Diskurse. Was die Rechten machen, ist, dass sie diskursives Territorium besetzen, um eine Landschaft auf den Kopf zu stellen, wo sie sagen, ja, wir nehmen uns das Recht, Dinge zu sagen. Wir schaffen eine disruptive Wirtschaft der Meinungsäußerung. Sie sagen Dinge und dann sagen sie, oh, das haben wir gar nicht so gemeint. Das haben wir auch gar nicht so gesagt. Das ist nicht das, was ich gesagt habe, ist dann immer die Antwort, Stereotyp. Aber indem sie diese erste Verwerfung verursacht haben, Das ist im Prinzip die Technik, mit der sie dieses diskursive Territorium besetzen und dann aussprechen, was zuvor nicht aussprechbar war. Und das haben wir insbesondere auch in Österreich gesehen. In Österreich hat das Maße angenommen, wo wir jetzt eine rechtsextreme Regierung haben. Nun könnte man sagen, Österreich ist ein kleines Land irgendwo in Europa, aber wir sehen ja fast einen Staatsstreich, der sich vollzogen hat in Österreich. Das nur vor dem Hintergrund des Konzeptes der Gefahr. Lassen Sie mich zurückkommen zu dem, was Shadan und Sandro gesagt haben. Wir haben ja diese langen Diskurse. In den späten 90ern hatte ich das Vergnügen, Teil einer antirassistischen, antinationalistischen weißen Gruppe zu sein, die Migranten unterstützt haben. Und so, wie wir uns organisiert hatten, war, dass wir verstehen wollten, wo wir herkommen, wie sieht unser Erbe aus, wie sieht die Geschichte des Widerstandes durch Migranten in Deutschland aus. Wir wollten aufbauen auf das, was erstmal zu verstehen war durch uns in dieser neuen Konjunktur, in der wir uns in den 90er wiederfanden. Und wir dachten nach über die Subjektivität der Migranten. Wir sprachen damals in diesem Zusammenhang über die Autonomie der Migration. Das fand in den späten 90ern statt. Ich möchte das ein bisschen kürzer fassen und zum Schluss kommen. Es gibt dieses Engagement gegenüber der Idee der Subjektivität der Migranten. Das ist mein Ankerpunkt. Und von daher wollten wir weiter nachdenken, strategisch. Was bedeutet es für Sie, wenn Sie eine Politik vor Ort organisieren, die diese Utopie in eine konkrete Struktur verortet, nämlich der Widerstand und das Leben von Migranten in Deutschland. Was bedeutet das? Natürlich, eines der Dinge, die wir dann entwarfen, war die Sprache der Rechte. Die Sprache der Rechte für Menschen, die keine Rechte haben. Wir könnten nun sagen, es gibt eine graduelle Verbindung zwischen jenen ohne Papieren und jenen, die Migranten sind der zweiten und dritten Generation. Wir wollten über die Illegalisierung von Menschen sprechen, die sich auswirkt nicht nur auf jene ohne Papiere, sondern auch jene, die zu den Migranten der zweiten und dritten Generation gehörten. Erlauben Sie mir einen letzten Satz. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Ja, gibt es noch weitere letzte Kommentare? Ich denke, es ist wichtig anzuerkennen, dass was passiert mit der Redefreiheit, wenn es um die Rede der Minderheit geht? Die Frage ist, wie kann man seine Angst ausdrücken, dieses Argument ausdrücken? Ein Beispiel wiederum aus Indien. Unsere aktuelle Regierung oktroyiert ein System, innerhalb dessen die 1,5 Milliarden eine persönliche Identifizierungsnummer hatten. Sie sagen, es wäre im Zuge des Kampfes gegen die Korruption. Dieses Projekt hat natürlich große Unterstützung. Nicht jeder, der dieses Projekt unterstützt, würde diese Regierung unterstützen. Aber es gibt auch die Sorge, dass es sich hier um einen Mechanismus zur Verfolgung von Minderheiten handelt. Wir hatten ja Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo die Hindu-Rechten mit den Wählerlisten nach draußen gingen. Sie haben diese Wahllisten bekommen und Sie haben nun die ganzen Daten der muslimischen Nachbarn. Es ist ein sehr populäres Projekt. Das wird nicht nur von Rassisten unterdrückt, aber wir sehen natürlich auch die Gefahr. Und man fragt sich, was passiert mit der Meinungsfreiheit in einer solchen Situation? Darüber sollten wir, glaube ich, oder können wir zumindest ebenfalls nachdenken.
Ich war auch Teil dieser Diskussionen, die Manuela angesprochen hat, als sie auch auf die 1990er Jahre angespielt hat. Und ich bin weiterhin überzeugt, dass es extrem wichtig ist, zu betonen, die subjektiven Dimensionen von Bewegungen, von Migrationsbewegungen. Und das ist es, was Sharam auch sehr auf sehr effektive Weise getan hat, als er darauf hingewiesen hat, dass jede Handlung der Grenzüberschreitung ohne Autorisierung ein politischer Akt ist. Natürlich ist das dann wieder die Frage, was bedeutet politisch hier, aber es ist ein politischer Akt. Und zwar, weil wir darstellen diesen Zusammenprall der Suche nach Freiheit und der verschiedenen Mittel, diese einzuschränken. Haben wir es hier mit einer Utopie zu tun? Nun, ich denke, Utopie ist vielleicht nicht das beste Wort, um das zu charakterisieren oder das Wesen dieses politischen Aktes zu beschreiben. Vielleicht ist es produktiver, diese Handlungen zu sehen unter dem Konzept der Abschaffung, der Abolition, wie wir sie in verschiedenen politischen Theorien lesen. Wenn wir also diese Abolition, dieses Konzept nutzen, dann können wir damit vielleicht besser die politische Natur dieser Grenzüberschreitung zu verbinden mit den alltäglichen Kämpfen gegen die internen Grenzen, die ich erwähnt habe. Ich denke, für mich ist das also ganz wichtig, dass wir also diesen Akt der Grenzüberschreitung mit den täglichen Kämpfen gegen interne Grenzen verbinden. Und dann, glaube ich, haben wir einen produktiven Blick auf diese verschiedenen Kämpfe und möglicherweise auch auf die Möglichkeit, die tatsächliche Möglichkeit, eine Solidarität herzustellen, die nicht davon abhängt oder die nicht basiert auf einem einfachen Verständnis dessen, was Solidarität bedeutet. Also eine Solidarität, die eher basiert auf oder begründet ist von verschiedenen Kämpfen und Grenzen, die uns trennen. Herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein sehr guter Übergang zu unserem zweiten Slot. Ich weiß, es gäbe noch sehr viel mehr zu sagen und dementsprechend denke ich, es wäre ganz toll, wenn Sie Ihre Fragen einfach noch ein bisschen aufheben könnten, beziehungsweise mit in den nächsten Slot nehmen. Und natürlich hoffe ich, dass Sie auch weiter teilnehmen. Jetzt ist es aber so, dass wir aufgrund von zeitlichen Beschränkungen, aufgrund dessen, was du gerade erwähnt hast, das ist ganz toll, hier diese Abschaffung der Demokratie, das ist ja auch ein Thema, das wir in den feministischen Diskursen sehen und dementsprechend möchte ich nun überleiten zu unserem Slot Dangerous Moment. Einen Satz möchte ich noch einfügen. Einen Satz bitte. Aber kein Hegel-Satz bitte. Ich erinnere mich daran, was die italienischen Feministen in den 70er Jahren gesagt haben. Glaub doch nicht, dass du Rechte hast. Und ich denke, das sollten wir alle denken, weil das ist die Wahrheit. Dankeschön.
Sharp 10-minute break.